Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast.
Ich bin Volker Pietsch, bei mir ist Dr. Christian Rosinus. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Criminal Compliance Podcast. Heute werfen wir einen Blick auf das Insolvenzstrafrecht. Wir wollen darüber sprechen, welche strafrechtlichen Konsequenzen Unternehmen in Krisenzeiten treffen können. Wenn ein Unternehmen in finanzielle Schieflage gerät, stehen häufig Vorwürfe wie Insolvenzverschleppung oder Bankrott im Raum. Aber bevor wir in die Details eintauchen, was genau umfasst das Insolvenzstrafrecht?
Wesentlich kann man sagen, es sind die Regelungen, die die strafrechtlichen Folgen von Insolvenzen in irgendeiner Form beinhalten. Man kann unterscheiden zwischen Insolvenzstraftaten im engeren und im weiteren Sinne. Also Insolvenzdelikte im engeren Sinne, würde man sagen, sind insbesondere die Verletzung der Pflicht zur Stellung des Insolvenzantrags, also Insolvenzverschleppung nach § 15a Insolvenzordnung. Außerdem die Bankrottdelikte nach § 283 fortfolgende StGB. Da ist der Zweck der Norm der Vermögensschutz der Gläubiger und rechtzeitige bzw. ordnungsgemäße Abwicklung von Unternehmen soll geschützt werden. Im weiteren Sinne sind Insolvenzstraftaten Straftatbestände, die im Zusammenhang mit einer Insolvenz im Nachteil von Gläubigern, Staat oder Dritten begangen werden. Da sind Klassiker etwa das Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt nach 266a StGB. Die Untreue unter Umständen, spannend, wie das Verhältnis zu den Bankrotttatbeständen ist, dann selbstverständlich die Betrugstatbestände, insbesondere Eingehungsbetrug und auch unter Umständen die Steuerhinterziehung. Dazu kommen noch möglicherweise Bilanzdelikte. Solche Themen tauchen da öfter auf.
Wieso werden die Delikte unterschieden?
Insolvenzdelikte im engeren Sinne setzen Handeln oder Unterlassen während oder nach einer Krise des Unternehmens voraus, also insolvenzrechtlichen, sagen wir, eine insolvenzrechtlich relevante Situation. Das meint etwa dann zum Beispiel, je nach Delikt, die Zahlungsunfähigkeit des Unternehmens, die Überschuldung, drohende Zahlungsunfähigkeit oder eine Zahlungseinstellung. Und Insolvenzstraftaten im weiteren Sinne sind eigentlich eher Begleitdelikte. Die können auch unabhängig von der Insolvenz vorliegen, aber in Krisensituationen kommen die einfach öfter vor.
Wen trifft ein strafrechtliches Risiko? Wer kommt als möglicher Täter in Betracht?
Also die Insolvenzdelikte im engeren Sinne sind überwiegend Sonderdelikte. Mögliche Täter sind insbesondere da die Mitglieder von Vertretungsorganen, juristische Personen, also Geschäftsführer, Vorstandsmitglieder etc. Unter Umständen kann auch ein faktischer oder eine faktische Geschäftsführerin strafrechtliches Risiko haben, das heißt Personen, die nicht offiziell als Geschäftsführer bestellt sind, sich aber suggerieren, als wären sie das. Unter Umständen gibt es auch sogenannte Strohmannhaftungen, wenn der Strohmann Straftaten ermöglicht oder duldet. Natürlich kann das auch Einzelkaufleute treffen. Täter der Schuldnerbegünstigung und der Insolvenzdelikte im weiteren Sinne, dagegen kann zum Beispiel jedermann sein.
Kommen wir jetzt mal zum Kerndelikt der Insolvenzverschleppung. Was genau versteht man darunter?
Also das ist geregelt in 15a INSO. Geschäftsführer oder Verantwortliche, die dazu verpflichtet sind, melden die Insolvenz nicht bzw. nicht rechtzeitig an, obwohl Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung vorliegt. Das hängt von den jeweiligen insolvenzrechtlichen Fristen ab. Es ist quasi Annex, wann eine Insolvenzantragspflicht besteht. Kann auch Fahrlässigkeit ausreichen. Und wann Zahlungsunfähigkeit und oder Überschuldung vorliegt, ist in der Insolvenzordnung geregelt. Man sagt grundsätzlich nach 17 Absatz 2 Satz, INSO, dass das dann der Fall ist, wenn der Schuldner nicht in der Lage ist, fällige Verbindlichkeiten zu erfüllen. Da kann man sich dann im Einzelfall sehr drüber streiten. Das gilt grundsätzlich aber auch im Strafrecht. Die insolvenzrechtlichen Auslegungsmethoden und Erkenntnisquellen können jetzt insbesondere sein, wenn jetzt die Staatsanwaltschaft da ermittelt oder ein strafrechtliches Gericht sich damit befasst, etwa betriebswirtschaftliche Auswertungen, Liquiditätsbilanzen, der Abgleich von Verbindlichkeiten, liquiden Mitteln. Dann gibt es sogenannte wirtschaftskriminalistische Methoden, wie etwa der Rückstand bei Steuer- und Sozialversicherungen. Übrigens, Sozialversicherungen sind häufig diejenigen, die diese Insolvenzanträge dann auch stellen. Mahnungen, anhängige Klagen, die nicht bedient werden, Zwangsvollstreckungen oder Rücklassschriften. Wenn sich das kumuliert oder häuft, dann ist das natürlich ein sehr schwerwiegendes Indiz im Einzelfall.
Welche weiteren Straftatbestände sind im Insolvenzstrafrecht relevant?
Also prominent ist der Bankrott nach 283 StGB. Im Prinzip geht es ums Beiseiteschaffen oder Verheimlichen von Vermögenswerten, um Gläubigern zu schaden. Dann gibt es die Verletzung der Buchführungspflicht nach 283b StGB, die fehlerhafte oder fehlende Buchführung in der Insolvenzsituation, Gläubiger und die Schuldnerbegünstigung. Dann, wie gesagt, das Vorenthalten und Veruntreuung von Arbeitsentgelt, also das heißt, Arbeitgeber- oder Arbeitnehmerbeiträge werden nicht abgeführt, nicht rechtzeitig oder gar nicht. Ja, und dann eben Betrug, Untreue, Steuererziehung, je nach Konstellation. Lass mich kurz nochmal zum Thema Betrug zum Beispiel, ganz klassischer Fall. Deswegen gibt es auch viele Strafverfahren. Firma bestellt Waren oder Dienstleistungen in Kenntnis der Krisensituation. Der Lieferant erbringt die Leistung und erhält dann sein Entgelt nicht und dann wird Insolvenz angemeldet. Und da gibt es tatsächlich dann eben einerseits derjenige, der bestellt in Kenntnis der Krisensituation, aber auch zum Beispiel die Geschäftsführung, die es unterlässt, dafür Sorge zu tragen, dass keine Bestellungen mehr rausgehen. Das kann dann als Lieferantenbetrug bewertet werden. Und da das Schöne am Strafrecht in Anführungszeichen für Geschädigte ist, dass eine persönliche Haftung auch der Geschäftsführung zum Beispiel eintritt bei einer GmbH, wenn man wegen einem Insolvenzdelikt verurteilt wird, kommt es dann häufig auch zu Strafanzeigen im Vorfeld oder im Nachgang der Insolvenz, wenn im Vorfeld Bestellungen getätigt worden sind, die dann nicht bezahlt worden sind. Also deswegen ist so gerade Lieferantenbetrug ein ganz klassisches Begleitdelikt, das auch viele Strafverfahren im Insolvenzbereich befeuert.
Welche Rechtsfolgen drohen denn bei Insolvenzdelikten?
Ja, eben Geld- oder Freiheitsstrafe grundsätzlich. Bei einer Verurteilung natürlich auch die Einziehung. Etwa beiseite geschaffte Gegenstände beim Bankrott können eingezogen werden. Ersparte Aufwendungen, etwa bei 266a. Aber es gibt natürlich auch außerstrafrechtliche Folgen, ganz besonders wichtig. Zum Beispiel der Ausschluss von Organfunktionen unter Umständen. Das heißt, Geschäftsführervorstandsamt endet. Gewerbeuntersagen wegen Unzuverlässigkeit. Natürlich hat das erhebliche Einflüsse auf Bonität oder Ruf. Ja, Schadensersatzforderungen, Ansprüche von Gläubigern oder Sozialversicherungsträgern gegen auch die jeweils involvierten Organe der Gesellschaft, also auch die ins Privatvermögen hinein, können da Schadenersatzhaftungsansprüche entstehen. Und das habe ich gerade ja schon gesagt, das macht es unter Umständen auch attraktiv, so ein Strafverfahren zu betreiben. Und da muss man sich darauf einstellen, wenn man in der krisennahen Situation ist, dann gilt besondere Vorsicht bei jeder Handlung, die man da so tätigt oder Unterlassung.
Wie erfährt denn die Staatsanwaltschaft üblicherweise von Insolvenzstraftaten?
Ich habe es gerade schon gesagt, also in der Regel gehen eine Insolvenzakte zur Staatsanwaltschaft, auch von den Insolvenz- und Vollstreckungsgerichten, nach der Anordnung oder Mitteilung Zivilsachen, IZI. Dann gibt es auch Strafanzeigen durch Gläubiger häufig, ganz wichtig Strafanzeigen durch Sozialversicherungsträger oder sonstige Behörden. Manchmal kommt es tatsächlich auch mal zu Selbstanzeigen oder Selbstbelastungen von Schuldnern oder Beteiligten. Oder eben, es kann auch mal sich aus einem anderen Ermittlungsverfahren entsprechend etwas ergeben. Ja, aber das ist jetzt nicht der häufigste Auslöser von Insolvenzverfahren, Strafverfahren.
Welche Ermittlungsmaßnahmen erfolgen denn durch die Staatsanwaltschaft im Rahmen von Insolvenzstrafverfahren?
Es sind erstmal die ganz klassischen Ermittlungsmaßnahmen, Auskunftsersuchung bei Banken, Auswertung der Akten des Insolvenzgerichts. Dann guckt man sich die Gutachten des Insolvenzverwalters an, Wirtschaftsreferentinnen und Referenten, wirtschaftliche Auskünfte. Es gibt natürlich dann von Vollstreckungsgerichten und Sozialversicherungsträgern holt man Auskünfte ein von Finanzbehörden. Natürlich sind sonst, klar, Durchsuchung, Beschlagnahme, alles, was da sozusagen in der Klaviatur der Ermittlungsmaßnahmen vorhanden ist.
Und welche Verteidigungsstrategien sind denkbar?
Kommt natürlich immer auf den Einzelfall an. Also es lohnt häufig, sich das Thema Insolvenzgrund anzugucken, ob überhaupt tatsächlich ein Insolvenzantragsgrund vorgelegen hat, etwa wenn es um verspätete Insolvenzanmeldung geht. Da kann man sich überlegen, gab es vielleicht nur eine kurzfristige Zahlungsstockung, hat es Stundungen gegeben, Nachlässe. Dann bei der Überschuldung spielt auch eine Rolle die Fortführungsprognose. Gab es eine Fortführungsprognose? Dann in bestimmten Zeiträumen, zum Beispiel in der Corona-Zeit, waren bestimmte insolvenzrechtliche Pflichten suspendiert. Da muss man mal gucken, ob man in die Zeit vielleicht reinfällt. Dann kann man gucken, ob Indizien, die quasi als wirtschaftskriminelle Indizien herangezogen sind, überhaupt tragen, wie hoch der Prozentzahl etwa von Mahnungen und Zwangsvollstreckungen waren. und dann auch gucken, welche Rolle haben Berater gespielt. Gab es entweder mangelnde Aufklärung von Beratern oder gab es Gutachten oder Stellungnahmen von Beratern, die den Insolvenzzeitpunkt noch gar nicht festgelegt haben. Wichtig ist natürlich immer im Hinterkopf zu haben, auch Schadensersatz und Ausgleiche, oder das hängt dann jeweils vom Einzelfall ab.
Wie immer vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, melden Sie sich wie immer jederzeit gerne unter info@rosinus-on-air.com. Bis zur nächsten Episode.
Der Podcast stellt lediglich einen allgemeinen Überblick über rechtliche Themen dar und ersetzt selbstverständlich keine Rechtsberatung zu konkreten Fragestellungen im Einzelfall. Bei Fragen wenden Sie sich an Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte Ihres Vertrauens, natürlich auch gerne an uns. www.rosinus-on-air.com oder unter www.rosinus-partner.com.